Wir freuen uns riesig, dass wir hier bei euch sind.
Wir auch.
Wir kennen ja die meisten von euch, aber nicht alle kennen uns. Und deshalb habe ich gedacht, wir sagen noch ein paar Worte zu uns und der Arbeit, die wir machen. Monika und ich sind ja in praktisch so ungefähr von 1990 bis 2000 hier bei euch in der Gemeinde gewesen, bevor wir dann nach Amerika gegangen sind. Und ihr bedeutet uns sehr viel. Sag du mal was.
Also ich freue mich, hier zu sein. Und ich muss einfach sagen, es ist schön, herzukommen. Ich freue mich dann natürlich über all die lieben Gesichter, die ich schon so lange kenne. Ja, 30 Jahre. Und auch über die vielen neuen Gesichter. Ich freue mich über euch, dass ihr den Weg gefunden habt. Und ja, es ist einfach schön, der Leib Christi auf dieser Welt, egal wo man hinkommt auf der Welt, man kommt hin und es ist diese Beziehung da durch den Herrn, durch den Heiligen Geist. Und das freut mich einfach so riesig, dass wir wirklich Geschwister sind. Und auch wenn wir uns nicht so oft sehen, irgendwann werden wir in Ewigkeit den Herrn loben. Das ist schön.
Nein.
Darf ich mich setzen?
Bitte. Also, dass wir hier in die Gemeinde gekommen sind, haben wir Eva und Dieter zu verdanken. Ich habe mit Dieter damals bei der Carnegie zusammengearbeitet und irgendwann 1988 sagte er, wollen wir nicht mal zusammen in der Bibel lesen? Das war nun ein echtes Dilemma. Ich wollte damit nichts zu tun haben, aber ich schätzte Eva und Dieter so und dachte, wie komme ich da raus? Und ich sagte, naja, einmal kann er nicht sagen. Und dann sind die zu uns nach Papendorf in Schleswig-Holstein gekommen und wir hatten einen sehr schönen Abend, haben in der Bibel gelesen, gebetet und dann sagte er noch zum Schluss, wann wollen wir uns wieder treffen? Und das hat 3 Jahre gedauert, dass Dieter und Eva alle 2-3 Wochen zu uns gekommen sind und mit uns die Bibel gelesen haben. Ich habe jetzt extra so eine alte Bibel mal mitgebracht. Das war meine erste, die ich von Dieter geschenkt bekommen habe. Und da fand ich auch noch einen Zettel drin von Dieter. Und er schreibt, lieber Jürgen, liebe Monika, 5. Mai 1989. Wir sind ganz beglückt und dankbar, dass Sie so offen sind für die Bibel. Die Abende bei Ihnen sind für uns eine wunderbare Sache, zumal unsere Verbindung immer enger wird. Ich habe viele solche Schreiben von Dieter bekommen und ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der mehr Einfluss auf unser Leben genommen hat als Dieter und Eva. Und die Dankbarkeit, die werden wir wahrscheinlich nie ganz zurückgeben können. Aber das hat uns in unserem Leben sehr geprägt. Wir sind 2000 Jahre nach Amerika gegangen mit der ganzen Familie und waren da 8 Jahre und sind dann in die Leitung einer Missionsorganisation gekommen, All Nations, die weltweit sich um Evangelisation, Gemeindegründung, Jüngerschaft kümmert und sind in den Jahren einfach unheimlich viel auch gereist, haben sehr viel von Gottes Wundern und Wirken gesehen. Und das ist unglaublich ermutigend, dass man etwas sehen kann von seiner Herrlichkeit. Und dann sind wir zurückgekommen und sind weiter gereist, aber haben wir gedacht, müssen wir was in Deutschland tun und haben dann in Wilhelmsburg angefangen mit mit Menschen mit Migrationshintergrund zu arbeiten. Das ging so auf und ab. Und dann im letzten Jahr kam diese große Sache mit den Flüchtlingen auf uns zugerollt. Und uns war auch als ganze Missionsorganisation klar, das ist eine besondere Situation. Wie kommt das, dass in einem Land wie Deutschland, das also eher so zu anderen Menschen immer war, die von außen kamen, plötzlich so 1 Million Menschen innerhalb eines halben Jahres reingeströmt sind. Und wir haben gesagt, das ist eine historische Situation. Und deshalb haben wir so unsere ganze Arbeit auf die Flüchtlinge konzentriert und das ging dann so schleppend los mit sich treffen, zum Essen einladen und so weiter. Und so seit 2 Monaten geht das plötzlich so nach oben und wir wollte nur ein paar Bilder zeigen, was da passiert, also und ich kommentiere die dann dabei. Funktioniert's?
Ja, geht sofort um.
Ja, ich bin nicht so gut mit diesem Videokram, also das ist ziemlich stümperhaft, aber
der Rechner ist leider auch nicht so gut.
Ja, das ist
Also der Ton ist schon da.
Alles mit seiner Zeit.
Also, wir machen...
Mach mal, pausier doch mal. Ja, vielleicht muss
der
irgendwie laden.
Ja, eben hat er das schon gehabt.
Also, wir machen unter anderem so Hausgruppen mit denen. Da essen wir, beten mit ihnen und erzählen Geschichten von Jesus. Und Essen, also ist ein ganz wichtiger Teil. Ne? Also, die Flüchtlinge kriegen deutsches Essen in den Camps und sind natürlich dankbar, dass sie bei uns kochen dürfen. Und das ist schon gut. Also irgendwie zwei Filme jetzt, habe ich den Eindruck. Das ist nicht das Ton zum Bild. Nee, es muss eigentlich. Da muss ein Bild zu kommen.
Also da kann ich ja mal was sagen zu den Frauen, die kochen alle so gern. Zwei Frauen kochen Stunden für 100 Leute.
Das ist ja nicht ein Schindelbild.
Ja, erstaunlich. Ganze Mord. Ja, die kann
okay, ist egal. Also das, was ihr gesehen hättet, wäre so eine Hausgruppe, ein Beispiel einer Hausgruppe, wie wir Bibelgeschichten erzählen und zum Teil werden die dann eben auch nacherlebt. Dann machen wir so ein Rollenspiel, wo sie dann das ausleben dürfen. Dann die Taufen. Wir haben also viele Leute getauft in den letzten Monaten. Und das war ein spannender Prozess zu gucken, wann können wir taufen, ist das echt, ist es nicht echt und so. Und dann haben wir jetzt angefangen, am letzten Sonntag haben wir den ersten Gottesdienst mit denen gemacht. Und das ist natürlich noch sehr sozusagen am Probieren. Es ist alles mit Übersetzung und wir tasten uns da so ran. Aber es ist eine ziemliche Lawine, die auf uns zugerollt ist. Aber dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Und es ist einfach, man muss sie sehen, die Menschen, die aus diesen Ländern zu uns kommen. Dann ändert sich unser Bild. Das ist ganz wichtig. Man muss sie erleben, man muss sie kennenlernen. Solange man nur davon liest und im Fernsehen sieht, ist es einfach eine völlig andere Beziehung, die wir haben. Okay, jetzt fangen wir mal an. Lass mich nochmal beten. Ja, ich danke dir. Ich danke dir für die Gemeinde hier in Wandsbek, für den Segen, der sie für uns war und der sie für andere Menschen ist, Herr. Ich bitte dich jetzt, dass du kommst und dass du unser Herzen noch mehr mit deinem Heiligen Geist erfüllt. Fülle diesen Raum noch mehr mit deiner Gegenwart. Komm, Heiliger Geist, sei du bei uns und sei du der, der unsere Herzen zum Singen bringt, der uns zu dir zieht und deine Gegenwart erleben lässt. Herr, wir bitten, dass mehr von dir uns alle erfüllt, dass wir unsere Sorgen und Lasten dir geben und dass wir offen sind für dein Wirken, dass wir erkennen, wo dein Wille ist und dass wir uns in den Sog deines Tuns hineinziehen können, lassen können. Komm, Heiliger Geist, fülle uns ganz mit deiner großen Liebe und Nähe. Amen. Also was für mich in eurer, unserer Gemeinde immer so wichtig war, ist diese
dieser Bezug zum Neuen Testament, diese Sehnsucht nach der Gemeinde, wie sie gestartet ist und nicht nach der Gemeinde, wie sie sich über die Jahrhunderte entwickelt hat. Diese Sehnsucht nach der echten, gelebten Gemeinschaft, dieser Sehnsucht nach Gott, dieser unglaublichen Erfahrung, die Gott Menschen schenkt, die sich ihm ganz hingeben. Und diese Sehnsucht nach Apostelgeschichte, die in unseren Herzen so lebt, dass wir auch das erleben können, wo Gott wirkt und wir Menschen uns einfach mit ihm in diesen Strom begeben. Und deshalb möchte ich nochmal eine sehr bekannte Stelle vorlesen. Pfingsten war ja gerade und ihr kennt die ja alle, deshalb brauchen wir die auch nicht anwerfen. Aber Jesus ist in den Himmel gefahren und hat seinen Jüngern gesagt, wartet. Wartet, der Heilige Geist wird kommen. Wenn wir uns jetzt mal in die Jünger reinversetzen, die hatten ja keine Ahnung, was da auf sie zukommt. Immerhin haben sie gesagt, wir verstreuen uns nicht in alle Richtungen, sondern wir warten und beten. Das war, was sie gemacht haben. Aber das war ja im Prinzip so ein Haufen, der auch nicht richtig wusste, was er tun sollte. Ihr großer Leiter war weg und noch kurz vor seinem Weggehen hatten sie alle möglichen, sagen wir mal, Schwächeanfälle. Ja, und dann passiert das, Apostelgeschichte 2. Am jüdischen Pfingstfest waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich hörte man ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sah man etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in verschiedenen Sprachen zu reden, jeder, wie es ihm der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren bestürzt, denn jeder hörte die versammelten Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, »Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa!« Wie kommt es, dass wir sie in unserer Muttersprache reden hören? Also jetzt versetzt euch mal in die Apostel. Da passiert jetzt etwas, was die überhaupt nicht erwartet haben. Etwas, was sie noch nie erlebt haben. Und es kommen so viele Leute zusammen. Und da stehen jetzt die Leiter Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas und müssen irgendwie darauf reagieren. Aber stellt euch mal vor, ihr werdet in der Situation. Da passiert so etwas, was völlig an unserem Verständnis vorbei und dann müsst ihr irgendwas dazu sagen, irgendwas machen. Also, Petrus ist dann aufgestanden, hat diese beeindruckende Predigt gehalten. Und er musste praktisch mit dem, was Gott schon gemacht hat, musste er irgendwie umgehen können. Und musste irgendwie das in den Bezug dessen, was er schon verstanden hat, hineinfügen. Das ist ja unglaublich, diese Reaktion auf das, was Gott getan hat. Es war nicht Petrus, der da eine Gemeinde gegründet hat, sondern Gott hat was gemacht und Petrus hat dann darauf reagieren müssen in irgendeiner Form und hat versucht, das zu verstehen und sein Bestes gegeben und sagen, okay, wahrscheinlich heißt das jetzt, er ist da, der Heilige Geist, und wir müssen alle umdrehen und Leute, lasst euch taufen und wendet euch zu Jesus. Also das war ja so im Wesentlichen, was er gesagt hat. Und die Reaktion der Menschen war ja unglaublich krass. Das heißt ja dann weiter im zweiten Kapitel. Viele nahmen seine Worte zu Herzen und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen führte der Herr an diesem Tag der Gemeinde zu. Also Gott hat die Menschen zugefügt. Es war nicht der geniale Evangelist Petrus, der es gemacht hat, sondern Gott hat sie dazugefügt. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig zu sehen, dass letztendlich können wir machen, was wir wollen. Gott macht das. Und wir können eigentlich nur staunend davor stehen. Und dann heißt es weiter, Tag für Tag versammelten sie sich im Tempel und in ihren Häusern feierten sie in jubelnder Freude und mit reinem Herzen das gemeinsame Mahl. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die er retten wollte. Also Gott hat was gemacht und wir können eigentlich nur reagieren darauf, was Gott gemacht hat und können unser Bestes von unserem Verständnis geben. Das ist so ein, sag mal, das, was uns an der Apostelgeschichte auch so fasziniert, nicht? Dass dieses Wirken Gottes so offensichtlich ist und nicht so das mühsame Geschaffe der treuen Christen. Und dieses sozusagen nach dem Geschehen, dem Geschehen Bedeutung zu geben, das kommt ja öfter vor in der Apostelgeschichte. Wenn ihr an die Geschichte mit Cornelius denkt, nicht? Das wollte Petrus nicht. Der wollte nicht zu den Heiden gehen. Aber es passierte etwas, was er nicht verstand, und er wurde quasi dazu hochgradig motiviert. Eine der Schlüsselerlebnisse der Gemeindeentwicklung war die Sache mit Cornelius. Und dann, wenn ihr in Apostelgeschichte 15 an das Konzil der Apostel in Jerusalem denkt, da ist nun dieser Paulus mit Barnabas und Johannes Markus durch Kleinasien gezogen und hat da Gemeinden gegründet. Und kommt zurück und hat die nicht beschnitten. Und die hören auf der einen Seite die Wunder, die Gott getan hat, und keiner hat damit gerechnet, dass sowas passieren könnte. Und dann haben sie all diese Fragezeichen. Wie passt das in unser Weltbild? Was heißt denn das mit unserem jüdischen Selbstverständnis? Und was erwartet Gott von uns und was erwartet er nicht? Und die mussten also nach dem Fakt, dass plötzlich so viele Heiden zum Glauben kamen, mussten sich überlegen, wie gehen wir damit um? Das heißt, Gott tut was und wir wissen manchmal gar nicht, wie passt das in unser bisheriges Denkraster? Gerade für uns Deutsche, also für mich so, der ganz gerne so ein bisschen Ordnung, Strukturen so hat, ist das ja manchmal nicht so ganz einfach. Und unsere Reisen haben uns da sehr geholfen, einfach zu sehen, dass wir Gottes Größe mehr erleben durften. Unsere erste Missionsreise war nach Kambodscha und da schossen die Gemeinden wie Pilze aus dem Boden. Innerhalb von 10 Jahren hatten die 1500 Gemeinden gegründet. In einem Land, das buddhistisch war, kommunistisch und von Bürgerkrieg und Genozid der Khmer Rouge waren da ein Drittel der Bevölkerung ausgerottet. Und da kommst du in so ein Dorf und da ist der eine im Gottesdienst war so ein Khmer Rouge und der andere war das Opfer. Und Vater oder Bruder war umgebracht worden von dem Commander. Die saßen in einem Gottesdienst. Das heißt, da weiß man erst, was Vergebung heißt. Da versteht man wirklich, wie tief dieses Evangelium uns berührt, indem es Menschen sozusagen aus einer so totalen Verzweiflung, einen totalen Hass rausbringen kann. Und dann waren wir in Kuba, ein Land, das ja total arm war. Und als wir kamen, hat es auch gerade so einen Hurricane gegeben und es gab nichts zu essen quasi. Und wir konnten gar nichts kaufen, weil das bisschen, was wir auf dem Markt hatten, das waren nur so 3-4 Sachen, die es da zu kaufen gab, das war für die Einheimischen. Wir konnten ja in die teuren Touri-Restaurants gehen. Und nach dem Gottesdienst sprach ich mit einem jungen Mann, so meinem extrem gebrochenen Spanisch, und ich fragte ihn, wie geht es dir denn? Und er fing an zu weinen, wie ein Schlosshund. Und hinkte an meiner Brust und mein ganzes Hemd wurde nass. Und ich dachte, naja, also das ist wirklich arg, die haben wirklich kaum Platz zu wohnen, die haben kaum was zu essen und so weiter. Es ist einfach ganz grausig. Und ich fragte, was ist denn los? Und er sagte, es gibt so viele Menschen, die hier in Kuba verloren sind, die Jesus nicht kennen. Ich habe gedacht, oh Jürgen! Der hat mir eine echte Lektion erteilt. Dem war das einfach wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ging dem gar nicht darum, dass er Essen und Trinken hatte, dass er ein Haus hatte. Das war unwichtig. Diese Leidenschaft für Jesus, die der Mann hatte, habe ich gesagt, wow, kein Wunder, dass in Kuba so eine Erweckung passiert ist, dass innerhalb von 15 Jahren 10% der Bevölkerung zu Jesus sich bekehrt hat. Ein Land, wo Castro wirklich mit jeder Gewalt versucht hat, die Kirche zu zerstören. Das war unglaublich, nicht? Dann beschließt er, dass alle Versammlungen aufhören müssen, dann treffen sich in kleinen Gruppen. Dann wird das wieder ein bisschen lockerer, dann kommen sie wieder alle zusammen. Und die sind den ganzen Sonntag zusammen. Das ist ihr Tag. Die kommen morgens um 8 und beten und um 10 bis 2 geht der Gottesdienst da und danach geht es auch noch weiter. Also das ist es ist unglaublich. Und dann, ihr wisst ja, wir sind oft in Taiwan. In Taiwan ist die Jugend so unglaublich offen für Jesus. Hallo Assad. Assad ist ein Freund aus unserer Arbeit. Er kommt aus Afghanistan und spricht schon sehr gut Deutsch. Ich habe ihn gebeten, herzukommen. Das ist einfach schön zu sehen. Die Jugend hat beschlossen, in Reinheit zu leben und sozusagen vor der Eheschließung wirklich ihr Leben Jesus zu geben und nicht in all die möglichen Verführungen der Jugend zu kommen. Oder stellt euch mal vor, das Land mit den zweitmeisten Gläubigen auf der Welt ist China. Nachdem Mao alle Christen da rausgekickt hat, alle Missionare weg waren, hat Gott in seiner souveränen Art gewirkt, dass der Glaube weitergewachsen ist. China hat heute 100 Millionen Gläubige. Und diese Menschen haben den Glauben angenommen unter größten Verfolgungen, Gefängnis, Prügel, Martyrium, alles da passiert. Also wenn wir manchmal so denken, Gott tut im Moment nichts, Gott tut mehr als jemals zuvor. Nur, wie ist unsere Welt hier im Westen? Ich kann mehr oder weniger die Gemeinden in Deutschland und in den USA. Wir werden ja in unserer Gesellschaft nicht als die treibende Kraft gesehen. Wir werden so als so ein reaktionäres Häuflein gesehen, das irgendwie ewig gestrig ist. Die Gemeinden, die wir haben, halten sozusagen die Fahne für Jesus noch hoch, aber es ist irgendwie nicht so das Gefühl in unseren Ländern, dass wir zu so einem, dem großen Aufbruch in diesen Ländern gehören. Wir sind eine Splittergruppe. Und natürlich ist unser Leben im Westen geprägt auch von einer leichten Frustration. Wie viele von uns haben schon versucht, ihre Familie, ihre Freunde Jesus näher zu bringen? Wie oft sind wir schon abgelehnt worden? Gegen wie viele Wände sind wir schon gerannt? Wie viele Menschen haben wir mitgebracht in die Gemeinde? Und das war einmal und dann war es auch das. Das, was uns so wichtig ist, scheint nicht so überzuschwappen wie in anderen Ländern auf andere Menschen. Dann fragen wir uns, liegt es an uns, aber machen wir was falsch, was können wir besser machen? Aber das ist wahrscheinlich gar nicht die Frage. Dann haben wir das Gefühl, wir müssten mehr missionieren, wir müssten mehr rausgehen, dann machen wir ein Programm. Begrenzt funktioniert das ja nur. Irgendwie ist in den USA, das wirkt nur nicht so, das ist genau das Gleiche wie hier, die fallen nur von einem höheren Niveau ab. Das Christentum auch rückläufig. Wie reagieren wir darauf? Herbert hat ja gerade darüber gesprochen, dass wir immer in der Gefahr sind, dass wir uns damit dann irgendwie auch abfinden. Also ich denke, wir Deutschen reagieren häufig mit einem Rückzug ins Private. Das heißt, die Familie wird wichtiger. Wir versuchen, unsere Familie besser zu machen, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, unseren Beruf vernünftig zu machen. Wir machen die Gemeinde gut. Die Gemeinde ist eine starke Gemeinschaft in Deutschland in der Regel. Alle Gemeinden haben einen engen Zusammenhalt. Aber so die Hoffnung, dass wir im Strom von Gottes Wirken sind, die ist so ein bisschen verschwunden. Da gibt es ab und zu dann so Highlights. Mal wird jemand geheilt. Mal kommen Gäste, man ist begeistert. Da gibt es mal eine Taufe, das ist so ein absolutes Highlight. Aber eigentlich wollen wir, dass wir mehr erleben. Denn ganz tief in uns schlummert ja dieser Wunsch nach Apostelgeschichte, dieser tiefe Wunsch nach, ja, wir möchten in diesem Tun Gottes irgendwie mehr involviert sein. Und diese Sehnsucht nach mehr ist in der Erinnerung zum Beispiel, wie wir zu Jesus gekommen sind. Wenn jeder von uns darüber nachdenkt, was war das für eine gigantische Zeit, wie aufgeregt waren wir der. Wir wussten, da war so ein großer Schritt. Unser Herz war voll. Das war die Zeit, wo wir anderen Leuten davon erzählen wollten, wo es auch egal war, wenn die uns ablehnten. Dann, ich glaube, das habt ihr erlebt, als ihr Studenten wart oder in der Anfangszeit eurer Gemeinde. Da war auch eine Dynamik drin, die irgendwie über, sagen wir, euer Tun hinausging. Ne? Da passierte einfach was und ihr erzählt den Menschen und die waren auch an Jesus interessiert und das schien ganz leicht zu sein. Manchmal geht man zu Seminaren und kommt oder Konferenzen und kommt so erfüllt wieder und denkt, ach, es kann doch schöner sein. Und dann sind wir alle wieder immer in der Gefahr, sagen, naja, das Leben hat schon genug, unsere Zeit ist knapp. Und wir fallen wieder ein bisschen zurück in unsere normale Routine. Das geht uns allen ja so. Die große Frage ist letztlich nicht, was machen wir? Ich meine, wenn er aus Amerika kommt, da gibt es so viele Dinge, so macht man Gemeinde, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Oder denn, ich sage mal, es wird die nächste amerikanische Kuh durchs Dorf getrieben. Ne? Da kommt einer mit einer großen Gemeinde und erzählt uns Deutschen dann, wie man richtig Gemeinde macht. Ne? Ich denke, ah, schon wieder. Ne? Oder da hat einer in China Erfolgreiches gemacht, schreibt ein Buch darüber, dann muss man so machen. Ne? Und ich glaube, so geht es nicht. Ich glaube, es gibt nicht die Methode. Ich habe das Gefühl, wir müssen gucken, was macht Gott? Und wie können wir uns irgendwie daran beteiligen? Was macht er eigentlich gerade? Was macht Gott im Moment? Und ich habe das Gefühl, Gott macht was in Deutschland. Wenn man das mal politisch sieht, 1 Million Flüchtlinge in mehr oder weniger einem halben Jahr ist ja totaler Wahnsinn. Völlig außer Kontrolle geraten. Also politisch rauft man sich ja die Haare raus darüber. Und ich muss mich immer wieder dazu zwingen, sagen, Jürgen, guck es dir nicht politisch an, sondern guck es dir an, was bedeutet es geistlich. Und wenn man in der Mission tätig ist, wird einem deutlich, dass über Jahrhunderte, praktisch von 600 nach Christus bis 2000, es fast unmöglich war, die muslimischen Länder für Jesus zu erreichen. Es gibt keine signifikante Bewegung zu Jesus in irgendeinem der muslimischen Länder. Da gibt es immer mal so ein paar ganz Splitter, die so rausragen in der Missionsgeschichte, aber es war so Splitterchen. Und in den letzten 15, 20 Jahren plötzlich bricht da was auf, das ist unglaublich. Man spricht davon, dass es fast 100 Bewegungen zu Jesus in der muslimischen Welt gibt. Bewegung heißt, dass also Gemeinden gegründet werden, 100 oder mehr Gemeinden gegründet werden. Viele davon Untergrund, weil wenn du dich vom Islam zum Christentum wendest, dann dürfen sie dich umbringen. Oder sie sollen dich umbringen. Es ist also in vielen muslimischen Ländern steht der Tod auf das Verlassen des Islams. Und ja, im Iran zum Beispiel, eines der Länder, das aber eine der krassesten muslimischen Regierungen hat, gibt es heute mehr Untergrundkirchen, als wir uns vorstellen können. Ein Land wie Afghanistan, wo Assad herkommt, ein Land, das seit 40, 50 Jahren nur im Krieg ist, das keine Hoffnung hat. Da lernen wir auch kennen, wie auch die Sehnsucht und Hoffnung da ist. Hunderttausende Muslime kommen zurzeit in Europa zu Jesus. Hunderttausende. Gott tut was. Zehntausende in Deutschland. Zehntausende. Man liest jetzt sogar in den Zeitungen was. Das ist ja gigantisch, dass die mal darüber berichten, über uns Gläubigen was berichten. Eine Gemeinde in Berlin, 800. Ne? Hier in Hamburg viele Gemeinden. Gott hat eine Sehnsucht nach Menschen aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Irak und Syrien. Und wenn ich jetzt nochmal in die Apostelgeschichte zurückgehe, im 9. Vers steht, unter uns sind Parther, Meder und Elamiter. Wisst ihr, wo die wohnen? Parther, Meder, Elamiter sind alles aus Iran. Das sind die ursprünglichen Bevölkerungsgruppen, die im Iran gelebt haben. Und die Grenzen Iran, Afghanistan, die gab es ja damals nicht. Also die zogen sich auch nach Afghanistan rein. Leute aus Mesopotamien, Irak und Kappadokien, Türkei, aus Pontus und aus der Provinz Asien, das ist auch Türkei heute, Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus dem libyschen Cyrene und aus Rom, aus Kreta und Arabien. Die ersten Gläubigen, Pfingsten, kamen aus diesen Ländern. Das heißt, und dann gab es Jahrhunderte, sind sie da praktisch ausgerottet worden. Von den Arabern. Die haben einen Kriegszug in diese Länder geführt und haben praktisch die Christen alle vernichtet oder zwangskonvertiert. Das heißt, vielleicht sind wir wieder in so einer Phase wie damals. Die Parther, die Meder, heute würde sich keiner mehr so nennen, nicht? Aber Assad wird genau diese Geschichte kennen, die uns nicht so bewusst ist. die Geschichte der Länder von Zentralasien. Wir leben in einer besonderen Zeit. Wir müssen einfach hören, was tut Gott? Was macht Gott? Asa, komm mal nach vorne.
Erzähl mal was von dir. Asa ist Student der Politikwissenschaften und du kannst auch Deutsch erzählen. Er ist ein bisschen schüchtern, aber macht nichts.
Hör zu.
Ich komme aus Afghanistan. Also ich war politisch und wissenschaftlich in Afghanistan studiert. Und seit 15 Monaten bin ich hier in Deutschland. Und ich wohne in Fulsbüttel jetzt. In Fulsbüttel jetzt, Eschenbeek. Und ich habe so christlich Christian Glauben. So, ja, weil ich war in 14 Jahre, ich war als Kind und ich war so viel wieder Organisation gegangen und die Landfahrer, so Österreicher auch, weil ich war sehr Kind und jetzt ich bleibe hier und ich muss durchlernen viel und Studium machen hier. Ja, und das, ich bin sehr glücklich jetzt hier. Und in Afghanistan auch, ich bin mit deutschen Soldaten als Dolmetscher gearbeitet. Und ja, ganz schwer jetzt. Und ich bin sehr glücklich, weil ich lebe hier in Deutschland.
Danke.
Ja, die Situation in den Camps ist nicht einfach. Und Assad hat uns auch erzählt, dass er sehr viel Verfolgung erlebt von Muslimen in den Camps. Also in Deutschland ist das nicht anders. Und wir haben viele Wächter in den Camps und auch Muslime wegen der Sprache. Also von daher ist das eine schwierige Situation, wenn du gläubig bist, in dem Camp zu leben. Und Assad, wie viele andere, sind einfach auf der Suche nach einer Unterkunft, was in Hamburg unglaublich schwer ist, nicht? Um einfach aus dieser Bedrängnis rauszukommen. Gut, wenn Gott jetzt, also in unserem Team, ich gebe mal ein Beispiel, da haben Leute gesagt, ja, ich fühle mich nicht zu den Flüchtlingen berufen. Ich fühle mich zu den Deutschen berufen. Das ist doch nicht die Frage, unsere Berufung, wofür ist das wichtig? Ich meine, was tut Gott und was legt er uns vor die Füße? Nicht? Natürlich sind es nicht nur Flüchtlinge, die uns vor die Füße legt, aber was gibt Gott uns und was ist das? Das können wir ja eigentlich nur im Gebet und im Zwiegespräch mit ihm erfahren. Gott, was gibst du mir? Und wir haben das Gefühl gehabt, dass das eine Sache ist, die Gott uns zurzeit gibt, dass Menschen aus diesen Ländern zu uns kommen. Und das ist auch ein Geschenk. Ich meine, das sind nicht nur Menschen, die Jesus kennenlernen. Das sind intelligente, gut ausgebildete Leute. Jahrelang haben wir in Deutschland gesagt, wir brauchen Intelligenz aus dem Ausland. Jetzt kommen sie. Und gerade bei den Afghanen und bei den Iranern stellen wir uns unglaublich an. Nicht? Eigentlich sollten wir uns freuen, dass sie hier sind. Gut. Jetzt kommen ganz viele Leute zu uns und sagen, oh, wir wollen von euch lernen, wie das geht. Und ich denke, was können wir uns eigentlich gerade lernen? Wir lernen das ja selber gerade. Also ich habe gedacht, was haben wir denn wirklich gelernt? Eins, was wir gelernt haben, ist, wir müssen viel beten. Das ist ganz wichtig. Wir müssen einfach Gott nahe sein, gucken, was er will. Wenn ihr seht, vor 2 Monaten haben wir uns mit 10, 20 Leuten getroffen. Heute Nachmittag vermuten wir, dass 120 kommen. Es werden immer mehr. Wir haben keine Ahnung, wie wir damit vernünftig umgehen. Also wir kriegen viele Ratschläge, aber was ist richtig? Das können wir nur im Gebet rausfinden. Und dann müssen wir irgendwie eine geistliche Beziehung zu dieser Situation und diesen Menschen entwickeln. Und dann sie kennenlernen. Also ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Assad, weil in dem Moment, wo dich jemand kennenlernt, bist du kein Flüchtling mehr. Dann bist du Assad. Nicht? Das ist der große Unterschied. Allein, dass wir über Flüchtlinge reden, das tun wir ja alle, damit machen wir eine Kasten auf. Das sind Menschen, die genauso wie wir sind. Das ist kein Unterschied. Und gut, wenn wir sie kennen, das Einfachste ist immer zum Essen einladen. Das Essen im Camp ist nicht so überragend und man kann Menschen am besten beim Essen kennenlernen. Einfach ganz entspannt. Und was wir machen ist, wir halten uns nicht zurück, wir haben keine Angst, aber wir hauen sie auch nicht mit der Bibel über den Kopf. Das heißt, wir erzählen ihnen Geschichten von Jesus. Das ist ganz einfach. Und dann beten wir gemeinsam. Das geht auch ganz einfach. Und dann staunen wir über das, was passiert. Mehr ist es nicht. Also es gibt da nicht so der, man muss dann keinen Lehrgang für machen. Nicht? Also das ist, man muss auch nicht wissen, wie man mit Muslimen umgeht. Ein paar Sachen sind sicher ganz wichtig, aber die fallen uns sowieso nicht schwer. Ne? Also dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man sich die Schuhe aussieht, wenn man einen Raum betritt oder so Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen ist da eigentlich kein großer Unterschied. Ich glaube, wir müssen manchmal in unserem Leben Raum schaffen dafür, dass wir Raum haben für Menschen, die uns in den Weg kommen. Also ich habe ein beschämendes Erlebnis. Ich war mit einem Taxifahrer unterwegs, der kam aus Kroatien. Und der erzählt mir, ich frage sie ja immer, erzählt mir, dass seine gesamte Familie, Frau und 3 Kinder, in den Bürgerkrieg umgekommen sind. Ich habe mich um den Mann nicht gekümmert. Ich bin dann ausgestiegen, habe bezahlt und bin gegangen. Den hat Gott mir vor die Füße gelegt. Das war der, um den ich mich hätte kümmern können. Der erzählt mir sein ganzes Leben und ich gehe meinem Geschäft nach. Und so gibt es einfach ganz viele Situationen im Leben, wo Gott uns Menschen gibt, die uns wichtig sind und die uns berühren. Und die Freude, die dann zurückkommt, die ist unglaublich. Ich bin manchmal unheimlich gestresst jetzt mit den vielen Menschen, die plötzlich kommen und die ich alle nicht kenne. Aber die Freude ist größer. Also die Nächte sind manchmal kurz. Dann beschäftigt einen so vieles noch, was man gehört hat. Oder die kleinen Anliegen, kannst du da mal anrufen? Oder ich bräuchte mal hier. Klar, das gibt's auch. Ne? Und viele von denen, die kennen keinen Deutschen. Das ist ganz wichtig, denn wenn man keinen Deutschen kennt, hat man keinen Kontakt in diese Gesellschaft. Also deshalb haben wir uns vorgenommen, wenn wir jetzt einmal so ein bisschen selber was gelernt haben, auch andere Gemeinden zu ermutigen, einfach zu sagen, okay, wir sind auch offen für Menschen aus den Ländern und wir wollen einfach mit denen in Kontakt kommen und gucken, wie wir geistlich ihnen auch weiterhelfen können. Also es ist ein spannender Prozess und ich glaube, das Wesentliche, was ich eigentlich sagen will, ist, wir müssen gucken, was macht Gott gerade? Gott, was machst du in unserem Leben, mit unserem Land? Welche Menschen schickst du uns? Herr, und ich will dir einfach zum Abschluss danken. Ich will dir danken für den Segen, den diese Gemeinde ist. Ich möchte dir danken dafür, dass sie ein Herz hat für Menschen in Not, ein Herz für Menschen, die geistlich hungrig sind. Ich möchte dir Dank sagen für Segen, der aus der Liebe zu Jesus erweckt. Für unsere Opferbereitschaft, unsere Bereitschaft, die extra Meile zu gehen. Herr, wir loben und preisen dich. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Und wir machen auch das, was wir mit diesen Menschen machen, weil wir dich ehren wollen. Nicht, weil wir gute Menschen sind, weil wir dir Ehre bringen wollen. Weil wir dich lieben und weil wir wissen, dass so wie wir Menschen begegnen, so begegnen wir dir. Herr, du hast uns alles gegeben und wir wollen dir ein wenig zurückgeben für diese wunderbare Beziehung. Herr, wir danken dir. Ich danke dir für die Gemeinde Christi. Amen.